Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen zur März-Ausgabe des Logbuch Solidarische Landwirtschaft, produziert von der Gartenkoop Freiburg beim Radio Dreieckland. Diesen Monat haben wir die Qual der Wahl. Ich wollte euch eigentlich ein Gespräch hier zu Ohren bringen, das ich beim europaweiten Treffen von CSA-Initiativen in Frankreich geführt hatte, mit Vertretern aus Belgien, Tschechien, der Schweiz und Österreich. Aber ich habe jetzt dann doch mich dafür entschieden, die Diskussion bei den Saatguttagen beziehungsweise die Podiumsdiskussion nach dem Film, den wir dort gezeigt haben, zu bringen. Wir haben dort gemeinsam die Strategie der krummen Gurken geschaut, also eine geschnittene Version, 40 Minuten von unserem Film, und haben dann gemeinsam mit drei Initiativen aus Zürich diskutiert. Und da das dann doch alles ein bisschen näher hier dran ist und wir schon eigentlich aus der Schweiz relativ wenig Informationen haben, was dort los ist zum Thema Vertragslandwirtschaft, wie es dort heißt, beziehungsweise solidarische Landwirtschaft, möchte ich euch gerne diesen Ausschnitt zu Gehör bringen. Anmoderiert wird das von Udo von Longomai. Also Longomai hat die Saatguttage im Rahmen der Ausstellung 40 Jahre Longomai organisiert. Und ja, ich belasse das erstmal soweit bei der Einführung und wünsche euch viel Spaß bei diesem Logbuch Solavie im März 2014.
Diese Saatguttage im Rahmen von 40 Jahre Longomai, der Ausstellung. Die Motivation war eigentlich, dass wir gesagt haben, das Saatgut beschäftigt uns jetzt seit ganz, ganz vielen Jahren in unseren Kooperativen und es ist effektiv eine unserer wichtigsten und also auf jeden Fall wichtigen Aktivitäten, wo viele Longomai-Leute einbezogen sind. Und wenn man von Saatgut spricht und der Bedrohung des Saatgutes durch die multinationalen Konzerne, die das gerne in ihre Finger kriegen würden, um dann auch zu bestimmen, welche Art Landwirtschaft hinterher passiert, dann sind das verschiedene Ebenen, auf denen wir aktiv sind und wo ich denke auch, wo man aktiv sein muss. Das ist die ganz praktische Ebene. Alte Sorten nutzen, anpassen, schauen, was wächst bei uns, bei anderen, ohne viel Energie, ohne viel Aufwand und trotzdem stabile, gute Erträge. Das ist diese bodenständige Arbeit. Dann gibt es diese Arbeit zu informieren, weil viele wissen gar nicht, was weltweit eigentlich passiert. Und das haben wir jetzt zum Beispiel bei diesen neuen EU-Regelungen mitbekommen. Die EU wollte ja ein neues Saatgutverkehrsrecht verabschieden, was automatisch ohne Mitwirkung der Parlamente der Staaten dann in allen Ländern der EU in Kraft getreten wäre. Und dieses EU-Saatgutrecht hätte, mal jetzt ganz einfach gesagt, bedeutet, dass alles Saatgut, was nicht den Kriterien der EU beziehungsweise in dem Fall der Industrie entspricht, nicht mehr in Verkehr hätte gebracht werden dürfen, nicht mal verschenkt. Die Gesetzgebung ging 2008 los. Wir haben gemerkt, da wird in aller Stille irgendwas gemauschelt und dann haben wir mit anderen Gruppen zusammen informiert und wir haben es geschafft, dass das EU-Parlament das in der letzten Woche mit 650 zu 15 Stimmen abgelehnt hat. Das ist also diese zweite Ebene, dass wir sagen, wenn wir mit alten Sorten arbeiten wollen, mit angepassten Sorten, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass das politisch möglich bleibt. Und in der Richtung gibt es dann diese andere Ebene, die meistens nicht erwähnt wird. sagt dann immer, ja, die schönen Tomaten und ich will meinen alten Apfel essen und so weiter. Und bei Coop findet man ja jetzt auch diese alten Sorten, alles ist bestens. Es geht aber eigentlich ums bäuerliche Saatgut. Gerade mein persönliches Engagement für die Sache ist auch im großen Teil darin motiviert, dass ich einfach sehe, wenn wir hier in Europa Gesetze zulassen, wie sie vorgesehen waren in der EU, dann lassen wir zu, dass in Ländern der dritten Welt, dort wo bäuerliches Saatgut noch die Ernährungsgrundlage von Millionen von Menschen ist, wir lassen zu, dass die verhungern. Und ich sage das so klar und deutlich, weil wir hatten am Freitag eine Delegation aus Kolumbien da, die berichtet haben, was ihnen passiert ist, nachdem ihre Regierung ein Freihandelsabkommen sowohl mit der EU als auch mit den USA abgeschlossen haben. Jetzt muss man deswegen nicht traurig sein und sagen, oh je, ich muss was tun und sich überfordern, weil die andere Ebene dabei, die auch noch eine Rolle spielt und die ich auch als ganz, ganz wichtig empfinde, ist, man muss auch was anderes vorschlagen können. Und als ich jetzt hier diese Saatguttage vorbereitet habe, habe ich mir gesagt, okay, wir hatten letztes Jahr eine große europäische Saatguttauschbörse in den Naturzentren in Thurauen organisiert. Da sind 700 Leute gekommen. Gestern waren ungefähr 300 Leute da. Also ich wollte eine lokale Saatguttauschbörse organisieren hier für den Raum Zürich. Und habe gesagt, wen gibt es denn da, der da kommen könnte mit Saatgut und was tauschen und so weiter. Und dann habe ich meine Fühler ausgestreckt und habe gesehen, ups, es gibt ganz, ganz viele Gruppen in und um Zürich, die Vertragslandwirtschaft machen oder die sich sogar genossenschaftlich organisiert haben, um ihr eigenes Gemüse zu produzieren, die diese Thematik auf jeden Fall kennen und die vielleicht auch Lust haben, zur Saatguttauschbörse zu kommen. Die sind jetzt fast alle hier. Und dann habe ich mit denen gesprochen und habe gemerkt, ja, so einfach ist das gar nicht, genossenschaftlich Gemüse zu produzieren oder Vertragslandwirt zu sein. Diejenigen, die eigentlich im Garten arbeiten kommen sollten, 30 haben sich angemeldet, 5 kommen. Auf der anderen Seite ist es auch für die Leute nicht einfach, die den ganzen Tag arbeiten und dann noch Arbeitseinsätze am Wochenende machen sollen und bei Regen Karotten ernten zum Beispiel. Also es gibt da eine sehr spannende Diskussion. Und die Gartenkooperative Freiburg hat einen Film gedreht über sich. Das ist, der Fabian wird dann noch zwei Worte sagen über die Gartenkooperative. Ich habe diesen Film gesehen und habe gesagt, okay, wir machen nicht nur eine Saatguttauschbörse, wir schließen einen Tag an, wo die Gruppen in und um Zürich kommen. Wir den Film zeigen und auch die ganzen Aspekte zeigen, die mit dieser Vertragslandwirtschaft bzw. genossenschaftlicher Landwirtschaft zu tun haben. Wir werden unter uns diskutieren und ich denke, das wird eine ganz, ganz spannende Diskussion dann werden. Und wir beziehen interessierte Zürcher mit ein in die Diskussion. Also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, das gibt's nicht. Aber es musste es ja geben und ich habe auch die Leute dann kennengelernt und habe gesehen, okay, das geht. Also ich glaube, in Freiburg läuft vieles schon wirklich sehr, sehr gut. Und wir werden jetzt hören, wie das den Gruppen um Zürich herum geht. Da gibt es einmal das Wedichörpli. Michael, setzt du dich gleich aufs Podium? Doch, ich finde schon, dass es gut ist, ein paar Punkte vom Film aufzugreifen, dass es einen Austausch gibt unter den Gruppen. Dann ist Orto Loco, da ist die Tina, glaube ich, die kommt. Das Dunkelhölzli, Uli. Und ich würde eigentlich auch gern noch Peter von Longomai dazu bitten, weil das ist die Gemüsekooperative von Longomai, die keine Vertragslandwirtschaft gemacht hat und auch keine genossenschaftliche, aber wo wir sehr wohl auch in einer Gruppe zusammenarbeiten und eine Zeit lang immerhin 360 Gemüseabonnemente pro Woche ausgeliefert haben und auch da ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Und ich würde sagen, die Gruppen um Zürich haben, setzt euch mal hin. Die Gruppen um Zürich haben dann am Anfang ganz kurz nur, wo seid ihr, wie viele Leute seid ihr und so, weil in der Diskussion habt ihr noch viel Gelegenheit, auch das vorzustellen, was euch im Innersten bewegt. Neben diesen Gemüsekooperativen gibt es eine sehr bemerkenswerte neue Initiative, die von Otto Locco angeregt worden ist, kann man das so sagen? Nicht ganz, also die sich selber entschlossen haben und natürlich ganz wie erwachsene Menschen das selber erfunden haben. Das ist eine Milchkooperative, die ganz neu am Entstehen ist und die Tina hat mich gebeten, dass wir das hier noch kurz vorstellen können und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das machen, weil für eine Milchkooperative ist es noch wesentlich komplizierter, da sich zu etablieren sozusagen und daher werden wir das jetzt noch schnell machen. Und da gibt es eine Vorstellung.
Also ich fühle mich geehrt, dass ich hier sein darf und das Projekt, das hier am Entstehen ist, vorstellen darf. Ich möchte mal kurz die drei Fragen vorlesen, die wir auch auf einer Karte gedruckt haben und so anfangen. Magst du gerne Bio-Milchprodukte direkt ab Hof? Legst du Wert auf Nahrungsmitteltransparenz? Suchst du eine Form von solidarischem Wirtschaften? Also, ein schöner Tag ist für mich, weil wir es geschafft haben, irgendwie in der letzten Zeit das Projekt so weit anzureissen, dass wir haben können eine Karte drucken, wo viel drauf ist. Und wir haben ein Infoblatt gemacht. Und auch eine neue Webseite. Und wie eng das war, heisst, dass heute zur Nacht ist die Webseite die neue aufgeschaltet wurde und die Karte ist sehr wahrscheinlich noch warm. Also, wenn ihr interessiert seid, könnt ihr noch fühlen, der letzte Druck, der drauf ist. Wir sind eigentlich ganz gewöhnliche Bauern in Dietiken am Stadtrand. Wir bauen Getreide an, wir haben Milchkühe, wir tun biologisch Bauern. Und seit ein paar Jahren haben wir auch eine Hofkäserei, wo wir unsere Produkte in einem Hofladen anbieten. Und gleich fehlt einfach irgendetwas auf dem Hof oder eine Vision in uns sagt, wir müssen ein Stück weitergehen. Wir haben seit dem 11. haben wir den Hof übernommen, Danita und ich. Seit dem Jahre 2011 haben Anita und ich den Hof übernommen und er wird seither biologisch geführt. Einige Dinge haben wir gerade von Beginn weg umgestellt. Und zwar haben wir das Getreide nicht mehr der UFA abgeben wollen, sondern haben einen Biopionier, die Lehmann-Mühle, ausgewählt für unser Biogetreide. Wir haben Bankkonten, haben wir gewechselt zur alternativen Bank. Wir haben die Kälber, die wir verkaufen, geben wir Silvestri, auch ein Urgestein im Bio-Kreisen. Die Milch, die geben wir weiter Emmi ab und ein Teil wird in unserer Hofkäserei verarbeitet. Emmi, ich möchte Emmi nicht schlecht machen, aber Emmi ist sicher am Markt ausgesetzt und ich sehe immer wieder Hochglanzprospekte und sie erzählt immer wieder an Tagungen, wie sie im Osten ihre Märkte erweitern muss und andere verdrängen muss aus den Verkaufsgestellen. Für mich macht das alles keinen Sinn. Ich möchte gerne, dass unsere Milch von unserem Hof direkt für Konsumenten, Konsumentinnen produziert wird und das in Form eines Milchprodukte-Abos und dass die Konsumentengemeinschaft, dass das eine Genossenschaft ist, die wöchentlich mit einem Milchkorb beliefert werden kann. Vieles ist schon angedacht, das Projekt steht aber noch nicht. Und was wir jetzt suchen, sind Leute. Also wir stellen unseren Hof und unsere Milch zur Verfügung. einer Konsumentengruppe oder einer Genossenschaft, die willig ist, eine Kooperative oder eben eine Genossenschaft aufzubauen und ein Milchkorb oder ein Milchabo-Projekt aus dem Boden zu stanzen. Und natürlich suchen wir auch Genossenschafter, die dann bereit sind, diese Körbe in Empfang zu nehmen und zu genießen. Am Tisch von Ortoloco und Protoloco sind diese Flyerkarten aufgelegt. Wir sind angewiesen, dass Werbung gemacht wird für uns. Es sind auch Infoblätter da, das heißt, man kann sich genau informieren, was schon steht und was die Idee ist. Und wir brauchen jetzt engagierte und willige Leute, um dieses Projekt voranzutreiben, damit wir vielleicht im Jahre 2015 mit der ersten Auslieferung beginnen können. Dankeschön.
Ich würde sagen, ihr stellt euch einfach mal der Reihe nach vor, ganz kurz, und dann stelle ich euch ein paar Fragen.
Wir sind vom Verdikörbli. Verdikörbli liegt bei Werdenswil. Den Hof haben wir auf Samstagen. Wir sind genossenschaftlich organisiert. Es gibt uns seit 2 Jahren. Und wir haben circa 150 Genossenschaftler und verteilen so um die 80 Gemüsekörbe pro Woche.
Okay, ich mache es genauso kurz. Wir sind von Ortoloco. Uns gibt es seit 2010. Das heißt, wir sind jetzt in der 4. Saison. Und es ist bis jetzt alles super gut gelaufen. Wir haben 220 ungefähr Abos, die wir verteilen und sind auch genossenschaftlich organisiert. Also ganz viele Aspekte, die man im Film gehört hat, entsprechen ganz unseren Einstellungen und unseren Ansichten.
Ja, hallo, also ich bin der Urli, ich bin vom Pflanzplatz Dunkelhölzli. Das ist ein Vertragslandwirtschaftsprojekt in Zürich. Am Stadtrand, wir haben 2010 ebenfalls angefangen und haben momentan ca. 200 Haushalte, die bei uns von April bis Weihnachten Gemüse beziehen.
Ich bin Katrin, ich bin eben Gärtnerin in der Gartenkorb, genau, und uns gibt es seit 2011. Und der Film wurde im 2. Jahr gedreht, also hat sich auch ein bisschen was so schon weiterentwickelt.
Ich bin Peter Gerber von Longomai. Ich bin so seit 40 Jahren in diesen selbstverwalteten Kooperativen. Von 1992 bis im Jahr 2011 haben wir in Südfrankreich, in der Nähe von Arles, ein paar hundert Gemüsepakete verteilt in der näheren Region. Und wir arbeiten auch nach wie vor weiter mit Gemüseproduktion, auch wie Sie hier sehen, Saatgut. Jetzt ist allerdings mehr auch verarbeitet. Wir haben eine Werkstatt bei uns, wo wir Gemüse und Obst verarbeiten und in Form von Konserven dann weiterverkaufen.
Ja, ich bin Fabian. Ich wollte nur kurz sagen, das war eine gekürzte Version des Films. 40 Minuten von 60, die ja insgesamt eigentlich lang ist. Man kann den auch in der gesamten Länge noch anschauen, wenn Leute daran Lust haben oder das ihren Freunden und Bekannten zeigen wollen. Und vielleicht ganz kurz noch, in Freiburg gibt es 3 solidarische Landwirtschaftsprojekte. Neben der Gartenkurve gibt es noch den Luzernenhof. Die haben auch eine Mutterkuhherde mit 12 Rindern, und also 12 Kühen, und haben auch eine eigene Käserei. Also vielleicht ist es da interessant, auch für das Kuhmilchgenossenschaft sich zu vernetzen, um mal zu schauen, was da passiert. Und dann gibt es noch den Lebensgarten Dreisamtal, wo 60 Mitglieder, glaube ich, auf rund 1,5 Hektar oder 80 Mitglieder Gemüse beziehen. Also es gibt schon mehrere Projekte in Freiburg.
Könnt ihr wieder der Reihe nach in einem Satz erklären, was eure Motivation war, anzufangen?
Naja, also ich bin eigentlich erst später dazugekommen, ich bin nicht der Initiant dabei, aber die Motivation war ja etwas in der Nähe, also regionales einen Bezug herzustellen zwischen der Produktion und den Konsumenten.
Ja, die Motivation war natürlich ganz klassisch, das beste oder eines der besten Gemüse in Zürich zu produzieren im eigenen Garten. Und nicht in einem eigenen Gärtchen vor dem Haus, sondern zusammen mit ganz vielen Leuten und dieses Gemüse unabhängig vom Markt zu produzieren.
Ja, also ich bin Bauer, ich habe Bauer Landwirtschaft gelernt und ich hatte aber kein Land, und meine Motivation war, Landwirtschaft zu betreiben. Gleichzeitig bin ich eigentlich gerne Städter und das ist jetzt die logische Kombination davon.
Also bei mir war die Motivation auf jeden Fall auch in die Gesellschaft reinzuwirken und wirklich eine Veränderung bei den Leuten ins Rollen zu bringen. Also dass die Leute sich mehr Gedanken machen über Lebensmittel, wo die herkommen und die Möglichkeit haben zu handeln, also andere Optionen zu wählen, als in den Supermarkt zu gehen.
Also Mini-Motivation hat eigentlich nicht viel mit Gemüse zu tun. Wir haben in Longomai eigentlich versucht, in diesen 40 Jahren immer wieder mit anderen Menschen zusammen auch einen politischen Kampf zu führen. Ich finde es heute auch sehr spannend, dass wir einmal verschiedene Organisationen und Gruppen und Kollektive da sind, die versuchen, in einer schwierigen Situation trotzdem etwas aufzubauen, was eigentlich völlig gegenläufig ist gegen den Trend heute in der Gesellschaft und schon und auch in der Landwirtschaft. Ein Beispiel in Frankreich, vielleicht ist in der Schweiz die Situation ein bisschen besser. In Frankreich habe ich viele Freunde, die Biobauern sind, Gemüse produzieren. Die verwenden ausschließlich Hybrid-Saatgut, weil sie ganz einfach einen Zwang haben zu großer Produktion. Und sogar diejenigen, die Gemüsepakete machen, bei uns in Südfrankreich ist das jetzt fast eine Mode geworden, eine sehr positive Mode, dass es in der Stadt Marseille mehrere tausend Gemüsepakete gibt, die vertrieben werden. Das ist an sich eine sehr gute Sache. Nur denke ich, in der heutigen Situation der Landwirtschaft braucht es viel Solidarität, viel Beteiligung auch von den Städten und von den Leuten, um diesen Kampf durchzustehen, weil in Wirklichkeit hat trotz alledem Landwirtschaftsprodukte, das Essen völlig unterbezahlt ist und die Leute viel zu viel Geld für viel andere Sachen ausgeben und eigentlich die Situation von dem her ein bisschen verschoben ist.
Ja, meine Motivation war im Endeffekt die Erkenntnis, dass sehr viel falsch läuft in der Landwirtschaft, so wie sie im großen Maßstab betrieben wird. Und ich aber irgendwie müde war, immer zu sagen, das ist scheiße, das geht so nicht, wir müssen irgendwie was anderes machen. Und diese Ohnmacht wollte ich was entgegensetzen und halt einen wirklichen Vorschlag, also eine Propuesta, so ein bisschen, das können wir eigentlich machen und so wollen wir es richtig machen. Und da durch diese reale Umsetzung eben auch rauszufinden, was das bedeutet und was für Schwierigkeiten damit auf uns zukommen. Also ein positives Projekt vorbringen und nicht nur immer zu sagen, nein, das ist blöd.
Jetzt wurde da im Film die Landfrage angesprochen. Das ist ja der Beginn eines Projekts. Wenn man etwas machen will, muss man Land haben. Vielleicht könnt ihr kurz erzählen, wie seid ihr an eure Flächen gekommen, die ihr anbaut? Und wie seht ihr die Perspektive? Also ich denke gerade im Raum Zürich ist das vielleicht für den einen oder die andere etwas kompliziert.
Ja, das ist in der Tat so. Das ist also aktuell bei uns und wahrscheinlich habe ich auch schon im Film gehört, das ist eigentlich die größte Schwierigkeit oder das Land, weil das einfach knapp ist und der Druck aufs Land riesengroß ist. Es wird wahnsinnig viel gebaut zurzeit überall und ja, Land lässt sich nicht vermehren. Ganz konkret, wir haben das Land von der Stadt gepachtet. Es sind verschiedene Flächen, so sind vier verschiedene Äcker, so im Westen der Stadt eigentlich. Ein Teil ist Bauland, also das ist absehbar, dass das ebenfalls zugebaut wird. Ein Teil ist Schrebergartenzone, das ist eigentlich noch gut momentan. Und der kleinste Teil von diesen rund anderthalb Hektaren ist eigentlich effektiv noch in der Landwirtschaftszone.
Ja, wir haben auch ziemlich lange gesucht und verschiedene Bauernhöfe abgeklappert, bevor wir dann durch Kontakte auf den Fondlihof gekommen sind, zum Samuel Spahn. Und wir haben festgestellt bei der Landsuche, dass es eigentlich schon wichtig ist, dass eine Infrastruktur besteht, also dass nur ein Stück Land ja sehr mühsam ist, weil man dann irgendwie noch ein Haus und einen Abpackraum und alles Mögliche da irgendwie hinbauen muss. Also deswegen Bauernhof war irgendwie so die einzige Option. Und ja, die Erfahrung war so, dass die Bauern schon zum Teil Angst haben, wenn irgendwie junge Leute oder jüngere Leute kommen und sagen, wir haben diese und diese Idee, gibt es zwar schon da und da und da, da funktioniert sie schon, aber dann ist trotzdem eine ziemliche Angst da, funktioniert das denn und auf was lassen wir uns da ein? Und aber eben schlussendlich haben wir den Fondlihof gefunden mit dem Samuel Spahn und Dalita Lee, die uns dieses Land jetzt verpachten. Und es ist auch so, also ich habe letztens gerade erfahren, dass vor einiger Zeit eine so Umfahrungsstraße geplant war in Dietikon und die ist zum Glück jetzt beim Richtplan nach hinten gerutscht ziemlich, aber wenn die tatsächlich kommen würde, dann würde die ziemlich genau über oder an unserem Feld vorbeibrausen. Also es ist tatsächlich so, dass in Zürich der Druck einfach riesig ist gegen außen.
Ja, obwohl wir ein bisschen weiter auf dem Land draußen sind, war es auch bei uns gar nicht einfach, ein Stück Land zu finden. Wir fanden dann einen enthusiastischen jungen Biobauern, der sich auch schon seit einiger Weile für die regionale Vertragslandwirtschaft interessiert hat und so uns das Land zur Verfügung gestellt hat. Aber auch jetzt sind wir noch immer wieder am Suchen und am Kämpfen auch für neue Plätze. Wo können wir unsere Kühlräume hin tun? Wo stehen unsere Abpackräume? Also es ist sicher eine ganz, ganz schwierige Frage, an geeignetes Land ranzukommen.
Ja, wir hatten das Glück, eben einen Verpächter zu finden, der seinen Gemüsebaubetrieb abgeben wollte und der uns wohlgesonnen war. Und wir haben da jetzt knapp 9 Hektar. Aber das liegt auch also mitten in der industrialisierten Rheinebene. Also die Umgebung ist sehr landwirtschaftlich industriell orientiert, fast nur Hybrid-Saatgut, Mais und Spargelanbau, Erdbeeranbau. Also viele Großbauern, die auch sehr viel zahlen für den Hektar, fürs Jahr. Also deswegen ist die Konkurrenz sehr groß. Ein uraltes Kernkraftwerk in Frankreich, Fessenheim, ist in der Nähe. Die Zugtrasse, die Autobahn, also es ist auch für uns schwierig, so, also kein idyllischer Ort, und wir sind halt so eine kleine Keimzelle in dieser industrialisierten Rheinebene.
Der Mas de Granier in Südfrankreich ist bei uns umgeben von Industrielandwirtschaft, vor allem Obstplantagen, Pfirsichplantagen. Wir sind im ständigen Kampf gegen Versuche, einerseits gegen diese Großbauern, aber andererseits auch gegen die Verstädterung, die bei uns massiv zunimmt. Verstädterung, die verschiedene Formen annehmen kann. Wir mussten abwehren bei uns zum Beispiel den Bau von Photovoltaik-Glashäusern von Großbauern, die das bloß gemacht haben, weil das über EEG gratis hingestellt worden wäre. Wir haben Glück gehabt und konnten das verhindern. Wir konnten auch verhindern bei uns einmal, dass ein Unternehmen illegal da eine Schuttablage Platz gemacht hat mit Baumaschinen. Der Bürgermeister hätte dann bald einmal hintendurch schnell mal das umgezont und das wäre dann wieder in Ordnung gewesen. Wir waren damit der Gewerkschaft schnell genug zu protestieren, dass Verschandelung von Landwirtschaftsland, und schlussendlich konnten wir dieses Land wieder der Landwirtschaft zurückbringen. Aber es sind leider Ausnahmen. Also man muss schon sagen, dass die Urbanisierung massiv zunimmt. Wir sind sehr froh, dass wir im Augenblick eine Gruppe von Jungen kennen, so vielleicht so wie ihr, die ein bisschen im Hinterland von Toulouse angefangen haben, auch nicht sehr schnell, die haben auch nicht viel Geld, dass sie so beliebig Land kaufen können, aber sie haben schon Orte gefunden, wo sie die Viecher hinbringen können, sie konnten schon ein bisschen was pachten und wollen eigentlich ein globales Projekt auch aufbauen, mit Kontakt mit dem Dorf, mit Landwirtschaft und auch versuchen, mit den Leuten, die gemeinsam dort leben, eine richtige, etwas aufzubauen, das längerfristig sich durchsetzen kann.
Ja, um den Kontext vielleicht ein bisschen zu erhöhen, zu verändern, unser Anspruch ist ja eigentlich, das Land zu kaufen. Also Landpacht ist ja eigentlich nur eine Übergangslösung. Eigentlich wollen wir das Land genauso kollektivieren wie die Betriebsmittel, die ja bei uns schon der Genossenschaft gehören. Da stehen bei uns aber in Deutschland das Landwirtschaftsverkehrsgesetz im Weg sozusagen. Die Landwirtschaftsämter verkaufen eigentlich oder genehmigen nur den Kauf von Landwirtschaftsflächen an Landwirte. Und Landwirte sind eben relativ eng definiert als normalerweise am liebsten eine Einzelperson, die halt den Kopf hinhält und die Verantwortung trägt. Aber wenn man gemeinschaftlich Land kaufen will, hat man in Deutschland, zumindest in Baden-Württemberg, ein relativ großes Problem. Und das ist mal die rechtliche Frage. Ist natürlich auch schwierig zu lösen. Wie will man einerseits ein Gesetz schreiben, dass diese rechtliche Kollektivierung für ein Vertragslandwirtschaftsprojekt irgendwie erlaubt, aber gleichzeitig Investoren ausschließt, die den Preis weiter in die Höhe treiben von den Hektaren. Also in der Nähe von der Piloveri-Gärtnerei, da habe ich schon gehört, wird der Hektar Land für 50.000, 60.000 Euro verkauft, was halt völliger Irrsinn ist, wenn man das vergleicht mit den normalen Pachtpreisen, dann bräuchte man 3 Leben, also irgendwie 180 Jahre oder sowas, um das zurückzubezahlen mit der Pacht. Es macht ökonomisch überhaupt keinen Sinn mehr. Die Landpreise, Kaufpreise sind völlig entkoppelt von dem monetären Wert, den du daraus erwirtschaften kannst, wenn du darauf ordentliche Landwirtschaft betreibst. Und dieser Bruch der Verbindung zwischen den Landpreisen und dem eigentlichen Wertschöpfung, der landwirtschaftlichen Wertschöpfung, das ist ein Riesenproblem, das in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist, und es ist auch nicht abzusehen, dass das sich jetzt gerade verbessert. Es wird eher schlimmer.
Jetzt würde ich gern schon ein bisschen das Publikum mit einbeziehen wollen, weil jetzt geht es an die Sachen, die man auch braucht, wenn man sowas macht, zum Beispiel die Finanzen. Also ich war da etwas erstaunt. Ich weiß aber, dass es das zumindest in Deutschland mit dieser CSA, also dieser Vertragslandwirtschaft, dass es das gibt, dass Genossenschafter unterschiedliche Beträge da einbringen und sagen, ich verdiene etwas mehr, ich kann etwas mehr geben und dafür andere etwas weniger bezahlen müssen. Ich weiß nicht, ob die Zürcher Projekte damit schon Erfahrung gemacht haben und wie das bei denen aussieht oder wie läuft das bei euch. Ist das relativ klar geregelt, eben zum Beispiel mit Arbeitseinsätzen und so weiter? Könnt ihr da ganz kurz was dazu sagen?
Also wir haben einen ganz klaren Preisplan. Also du kaufst dich ein in die Genossenschaft, da kaufst einen Anteilsschein für 300 Franken, womit dann auch bei uns die Infrastruktur gekauft wird. Und die Löhne werden von den Abonnementspreisen, wir haben Jahrespreise für große, mittlere und kleine Abonnements fix gelegt. Und es ist also nicht, dass es sind fixe Preise. Und es ist nicht so, dass das einkommensabhängig wäre.
Bei uns ist es auch so, dass es fixe Beiträge sind, also die Anteilsscheine, die sind gekoppelt an die Abogrößen. Bei uns sind es 2 Abogrößen. Und wir sagen ja, durchschnittlich ist es so, dass ein kleines Abo, also an einem kleinen Abo 2 Leute hängen. Deswegen auch 2 Anteilsscheine, damit beide die Möglichkeit haben, in der Genossenschaft Mitglied zu werden. Ich meine, wenn ein Haushalt 10 Anteilsscheine nehmen möchte, dann ist es auch kein Problem. Bei den Betriebsbeiträgen ist es auch so, dass wir einfach ganz klassisch am Anfang des Jahres schauen, wie viel kostet die Produktion, und diese Kosten dann gerecht aufteilen, also das heißt gleichmäßig aufteilen auf alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Und wir haben eigentlich vorgesehen, dass es so eine Art Solifond gibt. Das heißt, wenn jetzt Leute kommen und sagen, ich würde ganz gern bei euch mitmachen bei Otto Loco, aber ich habe definitiv zu wenig Geld, um mir diese 1.100 Franken pro kleines Abo zu leisten, dass es dann die Möglichkeit gibt, dass aus diesem Solifond raus eben ein kleiner Betrag bezahlt werden kann. Jetzt ist es so, es gab eigentlich noch gar nie so einen Fall, dass jemand gekommen ist und gesagt hat, ja, ich kann es mir nicht leisten, und deswegen ist das Ganze so ein bisschen eingeschlafen. Und trotzdem möchten wir diesen Weg weiterverfolgen, dass wir halt eben über diesen Solifond die Möglichkeit schaffen, dass Leute, die es sich nicht leisten können, effektiv nicht so viel bezahlen müssen und eben nicht über diese einkommensabhängige Einstufung, weil wir denken, und wir haben jetzt keine Erfahrung, aber wir denken, dass sich zum Teil die Leute eben dann wirklich falsch einschätzen, und das möchten wir vermeiden.
Also wir haben auch keine speziellen Modelle für wenig Verdienende oder Vermögende. Was wir machen ist, dass wir momentan 4 Leute haben, die nicht gar nichts zahlen fürs Gemüse und dafür arbeiten. Das ist wie ein Tausch, Arbeit gegen Gemüse. Das ist das, was wir machen. Aber trotzdem, also ich finde, das ist eine sehr spannende Diskussion, weil das vielleicht auch eine Frage nach Freiburg. Dieser Schritt, dann offen zuzugeben, okay, ich will trotzdem mitmachen und bezahle weniger, ich glaube, das ist schwierig, oder? Für alle schwierig. Und ich stelle bei uns selber auch fest, also der allergrößte Teil unserer Mitglieder, das sind gut verdienende, teilzeitarbeitende Mittelständler, ja. Und dann diese Öffnung gegenüber Leuten, die wirklich auch 100% schaffen, das gibt es ja fast nicht mehr, oder? 100%, also gibt es schon, aber die sieht man dann einfach nicht, weil die dann am Arbeiten sind, oder? Und um diese Öffnung hinzukriegen, dafür Lösungen zu finden, da wäre ich sehr daran interessiert.
Ja, also es ist schon klar, ein gesellschaftliches Experiment ist zu machen. Also es ist schon so, dass ein Lernprozess ist. Also bei manchen Leuten, denen fiel es richtig schwer am Anfang, das anzunehmen, dass sie weniger geben und andere mehr geben, sie dadurch sozusagen mitfinanziert werden. Aber die Gebote werden ja anonym abgegeben. Also es ist nicht so, dass jeder weiß, ja, der gibt nur 300 und der gibt 1800 oder sowas. Es ist auch so, dass wir die Budgets auf dieser Herbstversammlung mit einer teilweisen Unterdeckung beschließen. Also jetzt waren es 5%, ist nicht viel von dem Gesamtbudget dann. Und wir schaffen es dann im Jahr, das wieder sozusagen einzupendeln. Also dass heißt, ich eine Soli-Party machen und dadurch ein bisschen Geld reinkommt oder spenden. Oder wir auch einfach Geld sparen, weil wir weniger ausgeben in Bezug auf manche Posten. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass es gut anläuft und dass es eben auch in den Köpfen einiges bewegt. Also klar gibt es auch Leute, die haben ein schlechtes Gewissen, weil sie viel arbeiten dadurch und wenig verdienen, wenig bezahlen und dadurch aber auch wenig Zeit haben zum Kommen. Aber es ist halt eine Frage dessen, ob man das dann auch annehmen kann, also von beiden Seiten. Aber ich würde behaupten, dass wir da auf einem guten Weg sind.
Ich würde jetzt gerne mal die Frage ans Publikum richten. Wer könnte sich denn von euch so ein System vorstellen? Das heißt, ich bin jetzt in der Gemüsegenossenschaft. Der Beitrag ist freiwillig. Und ich könnte mir vorstellen, mehr zu zahlen, damit jemand anders weniger zahlen kann. Könntet ihr euch das vorstellen, dass so ein System funktioniert? Wer würde sagen, es könnte funktionieren? Meldet euch mal bitte. Es ist für mich nämlich sehr, sehr spannend. Oi, oi, oi. Dann ist ja die Utopie schon fast Realität in Zürich. Es ist interessant, weil wo ich das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, das war so ein Aspekt von dem Film, wo ich gesagt habe, die sind einfach verwöhnt, die Freiburger. Aber ihr seht auch, ihr könnt euch verwöhnen lassen von den Zürchern, wenn ihr das wollt. Ich möchte noch einen anderen Aspekt vielleicht jetzt reinbringen. Das ist der eigentlich immer am heißesten diskutiert wird, wenn man so mit so in Gruppen redet, das ist eben die Arbeitsbeteiligung. Und ich habe das immer wieder gehört, also so wie es anfängt zu regnen, kommen eben von den 50 Angemeldeten nur 6. Aber genau dann ist es ja am miesesten arbeiten zu müssen und wenn man dann noch für die anderen 44 mitarbeiten muss, ist es ja oft recht ärgerlich. Es gibt diesen Aspekt, dass Leute gerne mitarbeiten wollen, aber sich nicht so auskennen und einen Unfug machen. Also Tomatenköpfen ist schon nicht ganz so gut. Ich war auch 12 Jahre im biologischen Gemüsebau. Vielleicht eine kleine Runde. Was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht? Gibt es lustige Anekdoten? Wie verdaut ihr das, wenn es eben mal nicht so läuft? Was würdet ihr euch wünschen?
Die Mitarbeit, ja, ein heiß diskutiertes Thema, das stimmt. Eine kleine Anekdote ist, ja, Rüebli ernten im Frühjahr, also nee, es war sogar noch Winter, es hat ziemlich geregnet und es kam dann wirklich schlusslich nur 5, also es haben sich auch nur 5 angemeldet. Und Udo kam dann noch zu Besuch auf dem Hof und ich habe ihn dann empfangen, wirklich von oben bis unten voll Erde. Und was ich damit sagen will, es ist manchmal nicht mal so wahnsinnig wichtig, wie viele Leute sich dann wirklich eintragen bei diesen Aktionstagen zum Beispiel, sondern eben was die Stimmung ausmacht. Und das war eine super Stimmung und es ist sehr gut möglich, oder wir beobachten das auch, dass wenn eben diese Stimmung an diesen Aktionstagen oder einfach diesen Einsätzen gut ist, dass sich dann das wirklich auch überträgt und dass die Leute das dann auch merken und dass dann eben dieser Lernprozess, dass man eben wirklich mitarbeiten muss, damit so etwas funktioniert, dass dann dieser Lernprozess halt so vonstatten geht. Es ist langsam, aber es funktioniert, habe ich das Gefühl.
Etwas anderes, was wir zum Beispiel machen, um eben die Leute auch zu motivieren, auf den Acker zu kommen, ist zum Beispiel unsere Spatenbrigade, die wir einmal im Jahr durchführen. Und ja, die Idee dahinter ist, 200 Leute auf dem Acker, 200 Spaten, und dann wird halt von Hand umgespatet. Und damit die ganze Sache so ein bisschen Schwung bekommt, gibt es eine Band auf dem Acker und die spielt dann irgendwie Polka oder irgendwie sowas. Und auf der anderen Seite gibt es eine Ackerbar, damit man den Durst löschen kann jede halbe Stunde. Und das ist wirklich ein richtiges Fest, ein richtiger Event, von dem man auch dann zehrt. Und eben, das hilft dann auch eben diese Mitarbeit, ja, attraktiver zu machen oder einfach interessanter. Und wer möchte, wir haben dort bei unserem Stand noch so einen kleinen Computer aufgebaut, und wer möchte, kann sich da noch den kleinen Film anschauen von dieser Spatenbrigade.
Sehr empfehlenswert.
Ja, auch bei uns ist natürlich so, dass das vom Anfang dieses Jahres war es ziemlich schwierig, genügend Genossenschaftler hier aufs Feld zu kriegen. Dann hatten wir so gegen Ende des Jahres offiziell abgesegnet gekriegt, dass wir jetzt einen Kompensationsbeitrag fragen können für Leute, die nicht arbeiten kommen. Und nachdem wir sie jetzt nochmal darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie das dann wirklich zahlen müssten, weil wir das kompensieren haben müssen, weil dann ein Gärtner mehr kommen müsste, haben wir auf einmal keine Probleme mehr, genügend Leute für die jeweiligen Einsätze zu finden. Aber ich denke, es ist bei allen so. Wir haben Leute, die sehr engagiert dabei sind und sehr viel Zeit auf dem Feld verbringen, und andere, die man fast zwingen muss, irgendwo durch. Aber es klappt jetzt mehr oder weniger.
Also was ich immer wieder feststelle, oder wir feststellen, ist, dass das Engagement der Jahreszeit entsprechend verläuft. Also es ist ganz, ganz aktuell, letzte Woche oder die ersten schönen Frühlingstage, alle wollen irgendwie auf den Acker, alle wollen irgendetwas machen. Dann langsam wird es so Spätfrühling, Sommer, es wird heiß, Arbeit ist immer noch genug da, und dann kommen deutlich weniger Leute, und dann gehen sie auch in die Sommerferien, und dann im Herbst, alle vor dem Winter, ist das Interesse dann auch, weil auch die Felder reich aussehen, kommt es dann wieder. Und, ja, wir handeln das eigentlich so, und das ist auch das Schöne am ganzen System, oder? Dass man als Bauer eigentlich die Gewissheit hat, es sind immer ein paar Leute im Hintergrund, die man eigentlich mobilisieren kann, wenn man manchmal auch unfreundliche Rundmails schreibt und sagt, hey, jetzt brauchen wir Leute, jetzt haben wir wirklich viel vor an diesem Wochenende, und dann die Gewissheit, dass dann 20, 30 Leute kommen, ist eigentlich meistens da, ja. Und das ist sehr, sehr schön, schön so zu arbeiten.
Ich glaube, die Frage ist ja auch ein bisschen, wie viel erwartet man, also wie plant man die eigentlich ein, die Mitglieder? Also bei uns ist es ja schon so, dass mittwochs und donnerstags die Mitglieder auf den Hof kommen sollen. So jetzt sind es gerade so 6 Leute, glaube ich, die erwartet werden. Also das jede Woche im Prinzip, wo wir verteilen, dann machen die Mitglieder die gesamte Verteilung. Also die kommen, die fahren den Carsharing-Bus, der dann zum Hof kommt, die fahren die Fahrräder, die sie in die Depots bringen und so. Und dadurch haben wir halt schon 6, 12, fast 20 Menschen, 20 Arbeitseinsätze die Woche oder so. Und zusätzlich kommen dann noch Sachen wie Hoffeste organisieren, wo sie mit eingebunden sind, Mitgliederversammlungen, Geschichten und natürlich Großeinsätze wie jetzt Kartoffelernten oder sowas. Und diese 5 Arbeitseinsätze, die wir da verlangen, die kontrollieren wir ja nicht. Also es ist total in Ordnung, wenn ein paar Leute halt so viel kommen, weil sie viel Spaß haben und Zeit haben, und andere Leute halt weniger, die kommen dann vielleicht nächstes Jahr mehr, weil dann das Kind größer ist und in den Kindergarten geht und hat dann mehr Zeit oder sowas. Also es gibt ja, Lebensumstände ändern sich ja auch so. Was wir festgestellt haben, ist, das Schlechteste ist, ein schlechtes Gewissen zu generieren. Wenn man den Leuten ständig sagt, das ist scheiße, dass niemand kommt, irgendwie wir arbeiten uns hier ab und das wird nichts, und das bringt eigentlich nichts, weil man muss den Leuten, wie du gesagt hast, die Stimmung ist sehr wichtig. Also wir sind auch große Fans, wir outen uns als große Fans der Spatbrigade.
Danke. Wenn ich darf noch kurz, ich möchte ganz kurz noch etwas dazu sagen, zu diesem Vorschlag, der auch bei uns immer wieder kommt, dass eben die Leute weniger zum Arbeiten kommen und dafür mehr bezahlen, wenn sie nicht so viel Zeit haben. Und wir diskutieren das auch immer wieder und kommen immer wieder zum selben Schluss, nämlich es wird bei uns 2/3 der gesamten Arbeit von den Genossenschafterinnen und Genossenschaften geleistet, und schlussendlich
braucht es einfach die Leute, damit so etwas so funktioniert, also damit es eben auch gemeinschaftsgetragen ist, so wie es schön heißt, und dass eben dann wirklich nicht wieder so dieses gleiche System entsteht, wie auch sonst überall. Wer viel zahlt, der kann sich halt irgendwie schön zurücklehnen und sich bedienen lassen, also jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Und wie gesagt, diese zwei Drittel der Arbeit, die müssen geleistet werden. Bei uns ist es auch so, dass abgepackt, geerntet und verteilt von den Genossenschaftlerinnen, dass es gemacht wird. Und es ist ja dann eigentlich nicht die Idee, wenn viel bezahlt wird und wenig mitgearbeitet, dass man dann noch eine weitere Fachkraft einstellt, weil dann ist wieder dieses Verhältnis von Lohnarbeit und Dienstleistung erbringen, ist dann wieder da. Deswegen weisen wir diese Vorschläge, die eben immer wieder kommen, zurück.
Es ist natürlich eine privilegierte Situation, wenn man eine lange Warteschlange hat von Leuten, die mitmachen wollen. Aber, glaube ich, ein richtiger Ansatz. Das Wochenende ist nun mal Saatgut-Thema. Das ist ein ganz heikles Thema, welches Saatgut verwendet ihr. Es kam im Film eigentlich schon sehr gut raus. Wenn man pro Woche 200, 300, 400 Familien mit Gemüse versorgen will, muss man trotzdem irgendwas auf dem Acker zu stehen haben. Das Risiko, mit samenfesten Sorten zu arbeiten, ist etwas höher als das mit Hybridsorten. Wie macht ihr das? Und ich würde gerne, dass Peter vielleicht anfängt, über die Erfahrungen in der Gemüsekooperative von Longomai zu erzählen, weil da gab es diesen langsamen Schritt und ich glaube, das kann Peter sehr gut darstellen.
Ich werde es versuchen. Wir haben angefangen, Gemüse produzieren bei uns, weil sich das vom Klima, von der Region, von allem ergeben hat. Und wir haben am Anfang Biolandwirtschaft gemacht, aber würde ich mal sagen, klassisch wie alle unsere befreundeten Biobauern. Wir haben die Setzlinge eingekauft, das meiste war Hybridsaatgut, das da gekommen ist, und haben diese Setzlinge gepflanzt und produziert und gepflegt und gehegt und dann das Gemüse verkauft. Wir haben uns mit der Auseinandersetzung, was in der Welt überall passiert, immer mehr auch gemerkt, dass die Samen, die wir da über diesen Setzlingsproduzenten kaufen, dass die kommen schlussendlich zu einem nicht geringen Prozentsatz. Und in der Entwicklung in den letzten 20 Jahren immer mehr haben jetzt die Multis einfach auch einen Biosektor, wo sie ihre Saatgut verkaufen. Egal, ob es jetzt gentechnisch verändert ist, ob es überhaupt normales Saatgut ist, samenfestes, oder ob es hybrides Saatgut ist. Und wir haben dann ideologisch nach Jahren einen Entscheid gefasst, wir wollen kein solches Saatgut mehr. Und haben dann diesen Schritt gemacht, nur noch von befreundeten Kreisen die Saatgut produzieren, wir selber die Saatgut auch herstellen. Wir haben uns auch bedient bei Pro Specia Rara, bei verschiedensten Organisationen, Cocobelli in Frankreich, auch Archinoa in Österreich und überall, wo es Leute gab, die altes Saatgut gesammelt und erhalten haben. Oder auch, was auch sehr wichtig ist, wie Rheinau und andere Betriebe, die Biosaatgut versuchen zu verbessern, und haben uns dann mit dem bedient. Aber das war keine einfache Sache. Ich würde sagen, wir konnten uns diesen Luxus leisten, weil in Longomai wir eine Solidarität unter den Kooperativen haben und diesen Produktionseinbuße, die ganz erheblich war, nicht überall, aber in gewissen, zum Beispiel bei Tomaten, Feldtomaten und so, war das sehr massiv, konnten wir uns das erlauben, weil das hat mehrere Jahre gedauert. Und ich würde auch sagen, heute ist noch nicht alles okay. Wir können keineswegs behaupten, dass wir mit unserem Saatgut die gleichen Erträge erwirtschaften wie unsere befreundeten Biobauern mit ihrem Hybridsaatgut. Es ist trotzdem aber immerhin, wir haben das entwickelt und es wird, würde ich sagen, langsam besser. Und ich denke, auch das ist ein langfristiger Kampf. Ich sehe eigentlich langfristig, man müsste, so wie es da überall diese Genossenschaften und Gruppen gibt, die Saatgut erhalten und verbessern, dass man das kollektiv organisiert, weil es ist unmöglich, dass ein Bauer seine 60 Gemüsesorten alleine macht, um genügend Saatgut zu haben für alle seine Kunden. weil das effektiv eine sehr komplexe Arbeit ist, vor allem wenn man das Saatgut auch verbessern will. Erhalten ist noch ein Schritt, das Verbessern ist der zweite Schritt. Und weil beides langfristig äußerst notwendig ist und wir das nicht in den Multis überlassen wollen, bräuchte es da noch viel mehr, denke ich mir, eine Vernetzung, dass man sich gewisse Arbeiten aufteilt und vielleicht eine Kooperative bloß ein oder zwei Sachen macht und das dann aber austauscht mit anderen, dass man unser Saatgut, wenn man das auch auf diese Ebene bringt, eventuell ein bisschen dem Kommerz entziehen kann und unabhängig, ein bisschen unabhängiger werden kann auf dieser Ebene. Das erscheint uns sehr wichtig und wir versuchen da unseren Teil daran beizutragen.
Ja, also wir beziehen das allermeiste Saatgut, das kommt eben von der Rheinau. Wir haben keine Kapazität, um selber diese züchterische oder für Erhaltensarbeit zu leisten zurzeit. Oder das ist wirklich eine hohe Kunst, so gewisse Sachen, einfache Sachen, die Saatgut produzieren wir selbst, so das ist ein verschwindend kleiner Teil. Uns ist wichtig, dass es wirklich bäuerliches Saatgut ist. Zum Teil sind es sogar auch noch Hybriden dabei, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber eben das Allermeiste kommt von der Rheinau, wo wir wissen, wo es herkommt, wir wissen, wer da dahinter steht und dieses Wissen ist uns wichtig.
Ja, ich denke eben genau die große Stärke von diesen Initiativen ist ja eben gerade, dass man die ganze Ernte verteilt, egal ob jetzt die Gurken krumm sind oder nicht. Und da ist man dann eben nicht angewiesen auf diese Hybridsaat, also eben dieses Hybridsaatgut, das dann möglichst viel und möglichst gleichförmiges Gemüse produziert. Und deswegen ist es, glaube ich, schon auch eine riesige Chance, dass man diese samenfesten oder eben also die samenfesten Sorten verwenden kann. Und ich finde eben auch, es braucht unbedingt so eine Saatgutkooperative. Und es wäre schön, wenn diese Saatgutkooperative eben auch sich quasi um Initiativen, Landwirtschaftsinitiativen bewegt, die in der Region sind. Und das heißt, es braucht einfach noch viel mehr so regionale Vertragslandwirtschaftsinitiativen.
Dem kann ich mir eigentlich nur anschließen. Wir im Moment verwenden auch noch viel zu wenig samenfeste Sorten und wir wollen uns aber auch in die Richtung entwickeln, mehr. Und es wäre natürlich nur wünschenswert, wenn wir uns da zusammenschließen könnten und so in die Richtung mehr erreichen.
Also wir bekommen, wir bauen 100% samenfest an. Wir beziehen viel auch von der Rheinau, aber vor allem auch von der Bingenheimer Saatgut AG. Und von Rheinsaat in Österreich, die ich auch noch nennen möchte. Und das ist aus meiner Sicht super Saatgut und also eine super Qualität. Das Einzige, was die schwierigen Kulturen sind, natürlich Kohl, also Brokkoli, Blumenkohl. Und wir nehmen das einfach in Kauf, dass wir keine riesigen Brokkoliköpfe haben und erklären das unseren Mitgliedern dann im Newsletter. Also das finde ich eben auch den wahnsinnig großen Vorteil, dass wir den Leuten vermitteln können, warum sieht unser Gemüse anders aus, was ist der Hintergrund, und die haben dann da Verständnis für und finden das natürlich auch gut, dass wir das umsetzen, das samenfeste Sorten anzubauen.
Ja, also ich finde das alles richtig, was gesagt wird. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht so in eine romantische Ecke verfällt, oder? Also Hybriden gibt es eigentlich schon extrem lang, also jedes Maultier ist ein Hybrid, oder? Die sind auch nicht, das wurde landwirtschaftlich so, also bäuerlich, auf bäuerlicher Ebene wurde schon lange eigentlich Hybrid-Sorten gezüchtet, weil es einfach eben, also der Ertrag ist gleichmäßiger und ja, es gibt gewisse Vorteile. Die Gefahr an der ganzen Saatgutgeschichte sind die Multis, oder? Das ist dieses Monopolbildung und Multis. Aber ich bin extrem dafür, dass es eine professionelle Bioforschung gibt und Züchtung gibt, die auch innovativ neue Sachen, die wir vielleicht jetzt noch nicht kennen, herausfindet, oder? Nicht, dass man irgendwie so romantisierend heile Welt macht, weil das so geht es ja auch nicht, auf lange Zeit.
Ich möchte nur eine kleine Antwort darauf geben, romantisch wieso nicht manchmal, aber ich bin auch gegen falsche Verherrlichungen und so, aber hybride Saatgut ist schon was Spezielles. Der Mensch hat seit Jahrtausenden Selektionen gemacht, Bäume veredelt und weiß nicht was alles, auch Tiere gezüchtet und so. Hybride Saatgut, was man heute kauft, das macht der Bauer nicht. Hybride Saatgut kann der Bauer nicht machen, wie er gentechnisch verändertes Saatgut auch nicht machen kann. Das wird im Labor hergestellt und das ist schon ein Unterschied. Und ich bin schon wieder professionelle, sehr gut, möglichst professionell arbeiten, okay, aber ich bin trotzdem wieder für eine Resozialisierung, was das Saatgut anbetrifft. Und da geht es ja nicht nur um das professionelle Saatgut, das Rheinau produziert und das eine kleine Menge ist von den 10.000 von Sorten, die es gibt, weil die haben gar nicht die Möglichkeit, die ganzen Sorten da herzustellen, die es braucht. Einerseits eine Resozialisierung, dass man kämpft für die Erhaltung der Biodiversität und von vielen Sorten, die professionell völlig unnütz sind für einen Anbau, aber die, denke ich mir, für das Erbe der Menschheit trotz alledem sehr wichtig sind. Und dann bin ich trotzdem dafür, dass der Bauer und die Menschen und die Städter und die Leute, die in diesen Kollektiven arbeiten, trotzdem immer den Finger drin haben und auch mitentscheiden können und gewisse Sachen auch selber machen. Denke ich, ist sehr wichtig.
Ja, so, das war eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Sozialisierung der Landwirtschaft. Kann das auch ein bisschen weiterfassen. Da will noch jemand was sagen.
Also wir wollen euch nicht abhalten lange vom Buffet, das schon bereitsteht, und möchten trotzdem noch kurz etwas sagen. Und zwar haben wir gehört, dass es wichtig ist, dass sich auch neue Projekte formieren. Und wir sind gerade daran, so ein neues Projekt ins Leben zu rufen.
Und zwar sind wir, ein Gemüseabo ist in Planung im Moment. Wir sind in Viticon, eine WG am Burenweg. Und wir möchten das auch im Rahmen einer Genossenschaft machen. Und zwar geht es einerseits darum, halt eben Gemüse an die Leute zu bringen und das Quartier zusammenzubringen. Und andererseits darum, dass wir in einem Haus wohnen, das im 16. Jahrhundert gebaut wurde. Es ist denkmalgeschützt und halt wie viele andere Häuser in Zürich versuchen sie es umzubauen und aufzuwerten. Im Moment heizen wir noch mit Holz und das soll halt geändert werden und wir möchten halt wie dem etwas entgegensetzen, indem wir das Projekt mit dem Gemüseabo starten und halt uns ein bisschen im Quartier einnisten sozusagen. Und also so hat es halt zwei Gründe, wieso wir dieses Projekt jetzt starten. Wir stehen noch ziemlich am Anfang, wir haben noch keinen Flyer oder so, aber wir heißen Querbeet und wenn jemand interessiert... Und wir freuen uns, wenn jemand mithelfen will oder Ideen hat, Vorschläge, uns helfen möchte. Wir haben jeden Donnerstag bei uns zu Hause Fokri. Also ihr dürft, seid herzlich eingeladen am Burenweg 28. Burenweg 28 in Viticon. Donnerstagabends, jeden Donnerstag um 7 Uhr sind wir dort. Wir haben einen Lehmofen im Garten, da machen wir manchmal Pizza im Sommer. Ah, wegen Saatgut, da haben wir auch schon angefangen. Vor unserem Haus sind wir verschiedene Getreidesorten, alte Getreidesorten am Pflanzen. Und wir haben eine große Wiese vor dem Haus, wo das Gemüse angebaut werden soll. Das wurde jetzt in den letzten Jahren von Schafen beweidet. Also die Schafe, die haben da drauf gelebt. Und jetzt wird diese Wiese nächste Woche gepflugt und dann soll es losgehen. Wir sind zu sechst und einer von uns ist Gemüsegärtner. Und ja, das wär's.
Ja, super, noch eine Gruppe mehr. So, und jetzt machen wir Schluss und essen was. Seid ihr einverstanden?
Auf
Vielen Dank fürs Kommen, fürs Interesse und guten Appetit.
Und das war's schon wieder für Logbuch Solawi in der Märzausgabe. Die nicht gehörten Beiträge zur Kolumbien-Veranstaltung und das Gespräch von dem CSA-Treffen in Frankreich könnt ihr unter www.gartenkoop.org/radio nachhören.